Sie haben sich an diesem wunderschönen Sonntagnachmittag auf den Weg gemacht zur Bibelstunde. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind und Sie sind herzlich willkommen. Wir sind zusammen im Namen unseres Herrn. Und warum sind wir zusammen? Wir wollen hören, was du sagst, so heißt es in einem Lied. Und dann in der Fortsetzung dieses Liedtextes, rede Herr, rede Herr, rede nun zu uns. Es gibt so viele Stimmen, die auf uns einreden. Und wir bitten in dem Lied, das wir nun singen, dass seine Stimme in dieser Stunde und nicht nur in dieser Stunde die wichtigste Stimme ist für uns. Jesus, wir sehen auf dich. Jesus, wir hören auf dich. Jesus, wir warten auf dich. Das ist das Lied unter der Nummer 285. Das singen wir. Und lieber Herr, auch dein Wort will uns satt machen, auch jetzt in dieser Stunde. Den Hunger nach deinem Wort schenke du uns. Hilf du jetzt beim Reden und beim Hören und lege deinen Segen auf dein Wort. Amen. Ich weiß alles. Wer kann denn so etwas sagen? Es gibt tatsächlich eine Quiz-Sendung. Vor einiger Zeit war ihre Premiere im ARD. Und der Titel dieser Sendung heißt Ich weiß alles. Und jeder Kandidat, der in dieser Sendung antritt, wagt es mit dieser Aussage. Ich weiß alles. Man bedenke, alles ist alles. Und das ist unendlich viel. Was soll man dazu sagen? Ganz schön eingebildet, wer das sagt? Oder ganz schön mutig? Oder vielleicht beides? Hätte jemand von Ihnen den Mut und die Überzeugung, jetzt aufzustehen und zu sagen, doch, ich weiß alles? Ich warte einige Momente, ob jemand aufsteht. Aber wenn ich Sie frage, dann musste ich natürlich auch mich fragen. Wie ist das bei mir? Ich weiß nicht alles. Ich weiß sogar im Vergleich zu dem, was es zu wissen gibt, sehr, sehr, sehr wenig. Verschwindend wenig. Viel weniger, würde ich sagen, viel weniger als 1%. Und doch, der Titel dieser Quiz-Sendung hat mich darauf gebracht und froh gemacht. Ich habe entdeckt, dass ich doch sehr viel weiß. Und ich weiß sehr viel, was viele Menschen nicht wissen, obwohl sie sehr viel klüger sind als ich. So klug, dass sie vielleicht meinen, alles zu wissen. Aber ich weiß nicht darum sehr viel, weil ich sehr klug bin und mir sehr viel Wissen angeeignet habe. Nein, das trifft für mich nicht zu. Aber das trifft zu. Ich bin ein Gotteskind und alle Gotteskinder in diesem Saal und auch die, die mithören. Und hier grüße ich meine Schwestern im Weitblick und auch die, die oben im Mutterhaus mithören. Alle Gotteskinder wissen sehr viel, denn sie haben ja ihr Wissen von Gott selber. Ich wiederhole es nochmal. Alle Gotteskinder wissen sehr viel, denn sie haben ja ihr Wissen von Gott selber. Pfarrer Erich Schnebel sagt es so, die Menschen des Neuen Testaments, also das sind die, die angenommen haben, was Jesus Christus für sie getan hat, diese Menschen sind die Menschen der Gewissheit. Sie sind nicht ihr Leben lang die Suchenden, sondern sie wissen voll Dankbarkeit und voll Staunen, was Gott ihnen geschenkt hat. Aber hier doch eine Zwischenfrage. Wer darf sich denn Gotteskind nennen? Dazu lese ich, was in Johannes 1, Vers 11 und 12 steht. Er, Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist Mensch geworden. Er kam in sein Eigentum und die Seinen, also das Volk Israel, zu dem er zuerst kam, nahmen ihn nicht auf, die ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, in anderen Übersetzungen heißt es das Recht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Gottes Kinder wissen vieles, was andere nicht wissen, was andere gar nicht wissen können. Und Pastor Ernst Modersohn hat es im Titel eines kleinen Buches so gesagt, was Kinder Gottes wissen, und ich gebe aus seinem Vorwort etwas weiter, das Wissen der Kinder Gottes umfasst Himmel und Erde, umspannt Vergangenheit und Zukunft. Was für ein Wissen, was für eine Fülle. Und die Bibel sagt uns an vielen Stellen, was Kinder Gottes wissen. Viel Wissen haben wir. Aber hier erwähne ich, was Schwester Gabriele vor einer Woche in der Bibelstunde gesagt hat. Zwischen Wissen und Wissen kann ein großer Unterschied sein. Ich kann vieles wissen, aber was ich weiß, hat vielleicht nichts mit meinem Leben zu tun. Es berührt mich nicht in meinem Inneren. Es wird dann zur Herzenssache werden, wenn es mein Wissen wird. Dann lebe ich mit Gewissheiten. Das bringt Ruhe. Ich weiß nicht, wie Sie die letzte Woche erlebt haben, aber es gibt mancherlei Ungewissheiten in kleinen und großen Dingen. Das macht Unruhe. Aber Gewissheiten bringen uns Ruhe. Und nun habe ich für diese Bibelstunde aus einer großen Menge von Wissen, das wir als Gotteskinder haben, drei biblische Aussagen gewählt, die von unserem Wissen reden und damit von kostbaren, hilfreichen Gewissheiten. Im ersten Wort, das ich nenne, geht es um das Wissen über unsere Vergangenheit und im zweiten um ein Wissen, das für unsere Gegenwart, für das Heute wichtig ist. Und das dritte Wort will uns Gewissheit schenken im Blick auf unsere Zukunft. Also wir können wissen, das ist das Erste, das Alte ist vergangen. In Klammer, wissen wir es? Also wir können es sagen, wir können es sagen, doch, so steht es in der Bibel. Aber eben die Frage, ist es meine Herzenssache, meine Herzensgewissheit? Das Alte ist bei mir vergangen. Johannes hat es in seinem ersten Brief an die Christen in Kleinasien geschrieben und damit natürlich auch an uns. Und ich lese, wie es in 1. Johannes 3, Vers 14a steht. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben gekommen sind, denn wir lieben die Brüder. Gottes Kinder können wissen, gewiss sein, dass bei ihrer Bekehrung und Wiedergeburt eine solch große Veränderung geschehen ist. Das ist bei mir geschehen, das ist bei Ihnen geschehen, als Sie ein Kind Gottes geworden sind. Etwas total Neues, weil wir aus dem Tod ins Leben gekommen sind. Das ist das Wissen. Und das darf die frohe Gewissheit der Gotteskinder sein. Ich bin aus dem Tod ins Leben gekommen. Wörtlich heißt es da, ich bin hinübergegangen. Die griechische Zeitform betont diese vollendete Tatsache. Es ist geschehen, es ist so. Nicht, es wird vielleicht einmal sein. Nein, das ist geschehen. Und nun wird doch auch der biblische Begriff Wiedergeburt in seiner ganzen Bedeutung deutlich. Der natürliche Mensch ist in Gottes Augen tot in seinen Sünden. Aber wie gut, dass ich jetzt hier keinen Punkt machen muss. Tot in seinen Sünden ist der natürliche Mensch, aber dennoch sehr geliebt von Gott. Und die Liebe Gottes hat es möglich gemacht, dass seine geliebten Geschöpfe nicht wegen der Sünde tote Geschöpfe bleiben müssen, sondern dass sie lebendig werden können, um mit ihm zu leben. Darum hat es ja Jesus damals zu dem frommen Nikodemus gesagt. Der Nikodemus war fromm, aber noch tot. Und was hat Jesus gesagt? Du musst von Neuem geboren werden, Nikodemus. Johannes 3, Vers 3. Und das ist auch der Hintergrund, auf dem Jesus zu dem Mann sagte, der ihm nachfolgen wollte, lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber, Matthäus 8, 22. Wir, das Wir ist im Griechischen betont vorangestellt, wir wissen, dass wir lebendig geworden sind, dass wir das Leben gefunden haben durch Jesus Christus, der das Leben ist. Diese große Veränderung bleibt. Sie ist für immer. Daran ändert sich nichts mehr. Das Alte ist vergangen. Paulus sagt es so in 2. Korinther 5, 17. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Aber nun eben die Frage, die vorhin schon angeklungen ist. Kann es sein, dass das bei manchen Christen nur ein Kopfwissen ist? Ein Wissen, das sie zwar anderen weitersagen können, denn sie wissen es ja, das aber mit ihrem Leben nicht sehr viel zu tun hat. Es gibt ja Lebenszeichen für dieses gelebte Leben. Ich denke, eines ist die staunende Freude, dass ich ein Gotteskind sein darf. Freuen Sie sich manchmal noch drüber? Und nicht nur manchmal sollten wir uns drüber freuen. Dass ich ein Gotteskind bin, dass ich neu geworden bin und dass Gott mich auch so sieht, als neu gewordener Mensch. Damit verbunden ein großer Dank dafür, dass ich aus der Gottesferne nach Hause gekommen bin und alle meine Sünde vergeben ist. Und ein Lebenszeichen nennt Johannes ja in seinem Wort, das ich gelesen habe. Er sagt, wir lieben die Brüder. Aber gerade an diesem Punkt haben wir doch manchmal zu kämpfen. Oder sollte das nur bei mir so sein? Dann freue ich mich für Sie und mit Ihnen. Ich habe an diesem Punkt manches Mal Mühe. Einfach ist es nicht, das mit der Liebe. Und automatisch geht es auch nicht. Oder können Sie alle Mitchristen selbstverständlich lieben? Liebt es bei Ihnen von selber? Nein, ganz so ist es doch nicht. Manches Mal fällt es schwer. Dann muss ich mir sagen lassen, lieben ist das Normale bei lebendig gemachten, gewordenen. Lieben ist das Normale, nicht das Besondere. Mein Herr will, dass ich den Bruder und die Schwester liebe, auch die, bei denen es mir schwerfällt, aus welchem Grund auch immer. Und was der Herr geboten hat, da sagt er dann nicht, das ist mein Wille und jetzt musst du halt gucken, wie du es hinkriegst. Nein, was er geboten hat, das will er auch schenken. Und manchmal sind wir sehr darauf angewiesen, dass er hilft beim Lieben. Ich bin da ganz abhängig von ihm, was das Lieben betrifft und nicht nur da. Wir können als lebendig gemachte lieben, es ist ein Lebenszeichen, und brauchen doch sehr die Hilfe des Herrn. Und wenn wir dann doch versagen, und ich versage manches Mal, dann ändert sich daran nichts, dass ich zu diesem Herrn gehöre. Pfarrer Wilhelm Busch sagt es, meine Kinder brauchen nicht jeden Morgen bei mir anzutreten und zu fragen, Papa, dürfen wir heute wieder deine Kinder sein? Sie sind meine Kinder. Und wer ein Kind Gottes geworden ist, der ist ein Kind Gottes und führt den Kampf jetzt als Kind Gottes. Und die Liebe ist ein Lebenszeichen. Johannes sagt, sie lieben die Brüder und die Schwestern. Ich zitiere noch Dr. Gerhard Meyer. Er sagt, beachten wir, die Liebe ist die erste Frucht des Geistes. Galater 5, 22 werden die Früchte des Geistes aufgezählt. Und es beginnt doch mit der Liebe. Und er sagt, sie ist das Atmen des neuen Lebens. Wer liebt, der lebt, der atmet, der ist entzündet zur Liebe und brennt. Also er ist imstande zu lieben. Liebe zu allen Menschen ist den Kindern Gottes ermöglicht durch seinen Geist. Gott ist Liebe, Gott ist das Leben. Und wir Christen können lieben, weil wir das Leben haben. Soweit Dr. Meyer. Wir sind also nicht überfordert damit. Der Herr würde nicht ein Gebot geben, das uns weit, weit überfordert. Ich sage es ja ganz oft, unser Herr überfordert uns nicht, aber er fordert uns heraus. Was heißt herausgefordert sein? Es geht nicht so einfach und ich muss es anpacken und ich brauche ihn. In diesem Fall gehört das dazu. Ich komme zur zweiten Aussage über unser Wissen, das Wissen der Gotteskinder, aber vorher singen wir noch ein Lied, und zwar das Lied unter der Nummer 77. Ja, ich komme zur zweiten Aussage über unser Wissen als Gotteskinder. Wir können wissen, und was er tut, ist immer gut. Nun, da sage ich nun auch ganz bewusst, und das sage ich auch zu mir, wissen wir es? Sind Sie mit Gott zufrieden? Sagen Sie jetzt nicht zu schnell, natürlich bin ich das. Und in Klammer, muss ich ja wohl sein. Wir haben da schon manches Mal Mühe. Wir fragen, Herr, wie kannst du? Warum hast du das zugelassen? Wenn er eine junge Mutter wegnimmt von ihrer Familie durch eine Krankheit, wenn ein Mensch, für den viel gebetet wird und der selber ein Beter ist, Tag aus, Tag ein mit vielen Schmerzen leben muss, wenn ein 18-Jähriger erleben muss, dass die Leukämie, die scheinbar geheilt war, wieder zurückkommt und mit vielen schlimmen Schmerzen. Wir verstehen oft nicht, warum Gott es so macht, wie er es macht, und es wird zur Anfechtung. Dann ist es gut, auf das Wort der Bibel zu achten, das wir sehr gut kennen. Auswendig vielleicht. Es ist zu lesen in Römer 8, Vers 28. Und ich denke, wir können es sogar miteinander sagen. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Also, auswendig kennen wir es, viele von uns. Wir wissen es, aber hier nun wieder die Frage, ist es auch unsere Gewissheit in allen Stürmen, in aller Not? Am 17.09. war in unserem Bibelleseheft in Zeit mit Gott zu lesen, es ist ein Ding zu wissen und ein ander Ding, diese Gewissheit in den Sturmzeiten der Lebensgeschichte wirklich festzuhalten. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die Gott lieben, so bezeichnet Paulus die Lebendigen, die vom Tod zum Leben gekommen sind. Sie lieben Gott, der sie zuerst geliebt hat und der aus Liebe seinen Sohn für sie hergegeben hat, damit sie vom Tod zum Leben kommen konnten. Gott zu lieben ist weniger eine Sache des Gefühls. Vielleicht vermissen Sie bei sich manchmal das Gefühl der Liebe für den Herrn. Aber Gott zu lieben ist weniger eine Sache des Gefühls, sondern der Zugehörigkeit. Wer ihn liebt, der will nicht mehr weggehen von ihm. Der kann sich sein Leben nicht mehr denken ohne ihn. Wohin sollten wir auch gehen? So hat einer der Jünger den Herrn Jesus gefragt. Und wir wissen, dass unsere Liebe zu ihm immer nur eine kleine Antwort ist auf seine große Liebe. Ein Beispiel dazu, wahrscheinlich kennen Sie es. Ein alter, 90-jähriger Mann wurde gefragt, haben Sie den Herrn Jesus lieb? Haben Sie den Herrn Jesus lieb? Und er antwortet mit einem freundlichen Lächeln, ja, ich habe ihn lieb, aber ich kann Ihnen noch etwas Besseres sagen. Und der ihn angeredet hatte, fragte, ja, kann es denn noch etwas Besseres geben als Jesus lieb haben? Und der alte Mann erwiderte, was hat er erwidert? Er hat mich lieb, das ist noch besser. Ja, das ist das Kostbarste. Und eben unsere Liebe zu ihm ist die Antwort darauf. Und was sagt Paulus nun denen, die Gott lieben? Was nennt er als Hilfe in der Anfechtung? Er spricht von einem Wissen, das unsere Gewissheit sein darf. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Mir ist ja immer wieder das Wörtlein alle ganz wichtig, denn alle heißt alle, alle Dinge. Wörtlich heißt es, da wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alles zum Guten zusammenwirkt. Eine andere Übersetzung, es ist die neue Genfer Übersetzung. Eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Nun, was ist gemeint mit dem Guten, mit dem Besten? Heißt das, dass es uns immer gut gehen wird? Das hätten wir vielleicht schon gerne. Aber dass dem nicht so ist, sagt uns der folgende Vers. Es ist auch noch die Fortsetzung aus Vers 28. Und dann gehört 29 unbedingt dazu, um Vers 28 zu verstehen. Da heißt es dann, die Gott lieben, sind in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Schon vor aller Zeit hat er die Entscheidung getroffen, das ist nun auch wieder neue Genfer Übersetzung, dass sie ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen. Nun steht da, wir sind zuvor ersehen. Stolpern Sie da auch ein wenig? Diesen Satz kann ich jetzt nicht einfach übergehen, denn manches Mal hat folgende Frage dann schon Probleme bereitet. Ja, wer ist denn erwählt? Wer ist nicht erwählt? Hört sich das nicht nach Erwählung an? Warum bin ich dann erwählt und ein anderer nicht? Solche Fragen können hier entstehen. Aber wissen Sie was, ich habe festgestellt, für Paulus scheint das kein Problem zu sein, sondern Grund einer frohen Glaubensgewissheit. Gott hat uns zuvor ersehen. Das ist für ihn Grund zum Staunen und Danken, denn damit ist nicht Gottes Auswählen gemeint, sondern sein Vorhersehen. Er weiß schon, wer sein Angebot zum Neuwerden, zum Lebendigwerden annimmt. Das hat er schon vor allen Zeiten gewusst. Alle sind erwählt und berufen, das will ich einfach so sagen. Denn Gott will, dass alle Menschen errettet werden und alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das schreibt Paulus an Timotheus in 1. Timotheus 2, Vers 4. Aber nicht alle erkennen es, dass sie das brauchen, dass sie sonst verloren sind. Und nicht alle glauben es. Und dann die andere hilfreiche Aussage in Vers 29. Gott hat eine herrliche Absicht mit denen, die ihn lieben. Dazu will er alles gebrauchen. Was hat er sich da vorgenommen? Eine herrliche Absicht. Wir sollen umgestaltet werden in das Bild seines Sohnes. Gleich werden. Also jedes Ereignis und jedes Geschehen in unserem Leben steht unter dieser göttlichen Absicht, werden wie Jesus. Hier kann uns die Erinnerung helfen. Wir wissen es aus dem Wort Gottes, dass wir Menschen geschaffen wurden zum Bilde Gottes. So heißt es ganz am Anfang, als die Menschen geschaffen wurden. Lasset uns Menschen machen, die uns gleich sind, sagte Gott. Und durch die Sünde ist das Bild Gottes verdorben worden. Aber Gottes ursprünglicher Plan, dass wir ihm gleich sein sollen, gleich werden sollen, der besteht noch immer. Der besteht für immer. Und der kommt auch zur Vollendung. Zum einen durch das, was er für uns schon getan hat, dass wir neu werden konnten. Und zum anderen durch das, was er an uns tut. Das hohe Ziel Gottes liegt darin, uns Jesus Christus ähnlich zu machen. Dazu ist alles gut, was er tut. Deshalb bleiben auch die Leidensstationen in unserem Leben nicht aus. Sie werden nicht ausbleiben. In einem alten Lied heißt es, durch Leiden prägt der Meister in die Herzen, in die Geister sein allgeltend Bildnis ein. Und dieser Prägevorgang ist manches Mal mit Schmerzen verbunden, wenn Gott so am Werk ist. Aber, was sagte eine leidende Frau? Gott vertut sich nicht. Es kann eine Hilfe sein, was Pastor Modersohn dazu erzählt. Mancher mag es jetzt schon zum zweiten oder dritten oder zum 50. Mal hören. Ich will es aber trotzdem jetzt hier nennen. Pastor Modersohn wohnte früher in der Nähe eines Bildhauers und hat ihm öfter bei der Arbeit zugeschaut. Und der Bildhauer schlug bei der Arbeit oft so darauf los, dass Pastor Modersohn ihn fragte: Meister, wenn Sie nun einmal zu fest schlagen, was dann? Und er sah ihn nur an und sagte: Das kommt nicht vor. Also er sagt nicht, das kommt selten vor oder es kommt manchmal vor. Nein, das kommt nicht vor. Nun, sagt Pastor Modersohn, wenn es aber doch einmal vorkommt, nein, wiederholte der Meister, es kommt nicht vor. Also er war auch sicher, ich vertue mich nicht. Und dabei blieb er. Auch als sein Gegenüber noch einige Male nachfragte, es kommt nicht vor, dass ich einen Fehler mache, sagte er ja damit. Nun, habe ich mir gedacht, wenn schon ein irdischer Bildhauer sagt, es kommt nicht vor, dann kommt es beim himmlischen Bildhauer erst recht nicht vor. Denn der ist vollkommen, fehlerlos. Er hat sich vorgenommen, uns umzugestalten in sein Bild. Und es wird ihm bei diesem Werk kein Fehler unterlaufen. Auch wenn wir es manchmal nicht verstehen, wie er es macht. Ein Fehler von seiner Seite ist es gar nie. Zwischendurch erweist sich das Material vielleicht als sehr schwierig. Manchmal ist es vielleicht fast zum Aufgeben mit diesem Material. Aber der Meister ist dran geblieben. Und auch was der himmlische Meister, was den himmlischen Meister betrifft, auch er bleibt dran. Er führt es aus, was er sich vorgenommen hat. Aber hier muss ich natürlich dazu sagen, was mich dabei auch bewegt hat. Es ist ja ein Wagnis zu sagen, ja Herr, verändere mich, gestalte mich um in dein Bild, lass mich nicht, wie ich bin. Mach mich dir ähnlich, du hast mich neu gemacht, nun mach mich dir ähnlich. Wo liegt das Wagnis? Da regt sich doch die Angst und die Ungewissheit, was dann kommt, was dann kommen kann. Man liefert sich ja aus in die Hand des Herrn und man ist doch so leidensscheu. Aber was spricht dafür, so zu beten und dieses Wagnis einzugehen? Zum einen der Wille, es ist der Wille des lebendigen Gottes, des liebenden Herrn, mich umzugestalten. Und zum anderen ist es das Wissen, dass dieses kleine, kurze Leben, dieses kleine, kurze, irdische Leben Vorbereitung ist auf die Herrlichkeit bei ihm. Da zitiere ich etwas von Dekan Ralf Albrecht. Er sagt, mit diesem Wort in Römer 8, 28 und 29 werden nicht alle unsere Fragen, die wir an Gott haben, zum Schweigen gebracht. Nein, es geht hier für uns um etwas ganz anderes. Es geht um ein tiefes, tiefes Vertrauen zu Gott, dem Vater. Um die Gewissheit, dass er immer das Beste für uns will. Es geht um unser Vertrauen und ich möchte sagen, was ich immer wieder sage, Anvertrauen. Vertrauen kann man in der einen Sache und auch in einer anderen wieder. Anvertrauen heißt, Herr, hier hast du mich ganz, ich gebe mich ganz in deine Hände, in dem Wissen, dass du es sehr gut machst. Also dieses Wort, das ist immer noch Dekan Albrecht, dieses Wort will einladen zum Vertrauen. Alle, die gerade zweifeln oder verzweifeln, die das Ziel ihres Lebens aus den Augen verloren haben, sind eingeladen, diesem Herrn zu vertrauen. Da erfuhr ich in diesen Tagen etwas, was mich sehr gefreut hat, über Elisabeth Elliot. Sie hat in Krankheitszeiten, in Krisenzeiten, im Leid nicht gefragt, warum gerade ich? Oder wie komme ich da wieder heraus und möglichst bald? Sondern in den Spannungsfeldern stellte sie sich und Jesus die eine Frage: Wie vertraue ich in dieser Situation noch tiefer dem Herrn? Welches innere Reifen will Jesus mir jetzt schenken, also durch diese Situation, die ich gerade erlebe? Das Erdenleben war für sie eine Zeit des Wachstums. Können wir unser Leben so sehen, unser Christenleben, als Zeit des Wachstums, als Zeit der Veränderung? Wenn wir unserem Herrn gerade in Krisenzeiten von ganzem Herzen vertrauen, wird es auch hier schon zu sehen sein an uns. Paulus schrieb im Epheserbrief im 1. Kapitel 3-mal in einem Kapitel, dass wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit. Dass man an uns etwas sieht, was auf diesen Herrn hinweist, was diesen Herrn groß macht in den Augen der Menschen. Nicht uns, sondern ihn. Durch das Leben mit unserem Herrn, durch das Aufschauen zu ihm, durch das vertrauende Ja-Sagen zu seinem Tun an uns, werden wir verändert. Wir werden anders. Und ehe wir jetzt noch zu einem dritten Punkt kommen, singen wir das Lied 439. Gott will's machen, dass die Sachen gehen, wie es heilsam ist. 439. Und wieder kann man natürlich dazu aufstehen. Nur noch das dritte Wort, oder eigentlich sind es zwei, zum Wissen der Gotteskinder und die Überschrift: Wir können wissen, das Beste kommt noch. Und wieder frage ich, wissen wir es denn? Ist es unsere Gewissheit, unsere Herzensgewissheit? Und ich lese dazu 2. Korinther 5, Vers 1 und 1. Johannes 3, Vers 2. 2. Korinther 5, 1, denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Und 1. Johannes 3, Vers 2, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Das ist eine Gewissheit im Blick auf unsere Zukunft. Hier ist nicht die Zukunft in den kommenden Jahren und Jahrzehnten unseres irdischen Lebens gemeint, sondern das, was nach diesem irdischen Leben kommt. Man hat manchmal den Eindruck, dass es unter den Menschen wie eine stillschweigende Abmachung ist, nicht vom Tod zu reden. Und wenn man davon reden, geschieht es oft oberflächlich. Wer keine Hoffnung hat, will nicht an den Tod erinnert werden. Der Gedanke an den Tod regt viele Menschen auf. Er macht Angst. Und sie wünschen dann vielleicht, dass wenigstens mit dem Tod alles aus ist. Kinder Gottes haben es gut. Die Frage, was kommt danach, ist keine Frage mehr für uns. Das kommt danach, wissen wir. Und es kann unsere Herzensgewissheit sein. Und gut, wenn wir von ganzem Herzen glauben, was die Neue Genfer Übersetzung, wie die Neue Genfer Übersetzung das Korintherwort sagt: Unser Körper gleicht einem Zelt, das eines Tages abgebrochen wird. Doch wir wissen, wenn das geschieht, wartet auf uns ein Bauwerk, das nicht von Menschenhand errichtet ist, sondern von Gott, ein ewiges Haus im Himmel. Wir wissen aber, haben Sie es gemerkt? Es heißt da nicht, wir hoffen aber, dass so geschieht. Nein, wir wissen es. Was ist uns damit zugesagt? Was ist uns damit geschenkt? 3 Ausrufezeichen. Und die reichen noch nicht mal. Nochmal Dekan Ralf Albrecht. Noch will das Alte unsere Herzen quälen. Noch drückt uns böser Tage schwere Last. Da zitiert er eine Zeile aus einem Lied. Und er sagt, wir leben auf Abbruch. Unser irdisches Haus wird abgebrochen. Wir versuchen zwar immer wieder neu einzurichten und zu renovieren. Paulus sagt, denkt daran, in dieser Korintherstelle, denkt daran, dass dieses Haus einmal abgerissen wird. Wir wollen uns darum nicht an das klammern, was wir nicht festhalten können, sondern uns mehr auf das konzentrieren, was wir nicht verlieren können. Wir wollen uns mehr mit Gott beschäftigen und mit dem, was unser Leben reich macht, und nicht so sehr mit dem, was wir im irdischen Leben für so wichtig halten. Viel Anstrengung um Fitness und Gesundheit, viel Angst vor dem Altsein. Soweit Ralf Albrecht und noch einmal Pastor Modersohn, der sagt, das irdische Haus, die Hütte des Leibes, ist zerbrechlich. Wenn man im fortgeschrittenen Alter das Baufälligwerden erlebt. Kennen Sie das Baufälligwerden? Wenn Sie mich nachher die Treppe runtergehen sehen, dann merken Sie, dass bei mir auch schon baufällig ist. Wenn man im fortgeschrittenen Alter das Baufälligwerden erlebt, ohne die Gewissheit, einen anderen Bau in Aussicht zu haben, dann kann man mürrisch und verdrießlich werden. Nicht sterben wollen und doch sterben müssen, das ist ein böses Ding. Wenn unser Leben aber in Christus verankert ist, wird unser Alter anders sein. Man hat dann auch zu tragen an den Beschwerden des Alters. Aber man kann getrost sein in diesem Bewusstsein. Das ist nicht alles, das Beste kommt noch. Man kann getrost sein, warum sage ich Mann? Ich kann getrost sein, Sie können getrost sein in diesem Wissen. Wir können es in unseren Herzen mitsprechen. Ich habe einen Bau von Gott erbaut. Und wenn ich aus dieser baufälligen Leibeshütte ausziehen muss, dann ziehe ich in den Bau ein, den Gott für mich erbaut und schon für mich bereit hat. Der nicht vergänglich ist wie dieser Leib, nicht baufällig wie diese Hütte, sondern ewig und im Himmel. Soweit Pastor Modersohn. Jesus hat es gesagt, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen für euch. Und ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und ich werde wiederkommen und euch zu mir nehmen, dass ihr seid, wo ich bin. Was für eine Zusage und was für eine Gewissheit. Das Wort steht in Johannes 14, den ersten Versen. Dann werden wir ihm gleich sein und werden ihn sehen, wie er ist. Als berufen zu den Stufen vor des Lammes Thron. So heißt es in einem Lied. Und einmal werden wir sogar den Thron mit ihm teilen, mit ihm herrschen und regieren. Das ist Herrlichkeit. Das geht alles weit über unser Verstehen und Begreifen hinaus. Aber verstehen und begreifen müssen wir es nicht. Von Herzen glauben, weil es uns zugesagt ist. Zugesagt von dem, der nichts Unwahres sagt, sondern nur das, was gilt und was so sein wird. Noch einmal, ich komme jetzt zum Schluss, noch einmal, Dekan Albrecht, wir leben hier im Glauben und nicht im Schauen. Aber wir können unser ganzes Leben auf Gottes Zusagen bauen, auch im Blick auf das, was nach dem Sterben kommt. Und er sagt, es kam ein Ehepaar zum Pfarrer, um sich zu verabschieden. Sie wollten schon vor einigen Jahren so gerne auswandern, aber sie konnten nicht. Es hat am Geld gefehlt. Und ein Sohn von ihnen hat es jetzt gewagt und konnte sich nach viel Mühe und Not eine Existenz aufbauen. Und jetzt hat er die Eltern gebeten zu kommen. Und sie sagten zum Pfarrer bei ihrer Verabschiedung, nur weil der Sohn schon drüben ist und uns helfen wird, können wir es riskieren. Merken Sie etwas? Das ist Hoffnung, denn so können wir im Blick auf unseren Herrn Jesus sagen, der Sohn Gottes ist uns vorausgegangen, er trägt alle Risiken, er sagt, komm nach. Das hat Jesus für uns getan, darauf können wir bauen, er hat uns eine Stätte bereitet und darum heißt Sterben für uns, nach Hause kommen. Zum Schluss noch ein Gedicht von Schwester Helga Winkel. Sterben heißt zum Vater gehen, Jesu Hände fest zu fassen und sich von ihm halten lassen, endlich endlich Jesus sehen. Sterben heißt nach Hause kommen, alles Leid und alles Leiden einzutauschen gegen Freuden, aller Not und Last entnommen. Sterben heißt am Ziel anlangen und nach allen Wanderwegen kommt der Vater mir entgegen, um daheim mich zu empfangen. Ich bete. Danke, lieber Herr, für deine Liebe. Danke für deinen Plan, den du nicht aufgibst. Danke für das herrliche Ziel, das du für deine Kinder bereitet hast. Danke, dass du uns so viel kostbare Gewissheiten geschenkt hast, als Lebens- und als Leidens- und als Sterbenshilfe. Und Herr, wir möchten dich jetzt noch bitten für alle deine Kinder, die es zurzeit besonders schwer haben, durch Krankheit, durch andere aufgelegte Lasten, durch Verfolgung. Hilf ihnen immer wieder zum Blickwechsel auf dich. Du bist der, der hilft und trägt und tröstet und ganz gewiss zum Ziel bringt. Danke, Herr, dass du auch mit uns weitergehst, auch in die neue Woche hinein, dass du auch uns immer wieder diesen Blickwechsel schenkst. Und danke, dass wir mit dir gehen dürfen und mit dir leben dürfen. Amen.